Ihr Lieben, wir haben heute auch wieder einen Hebammensalon für euch, aber nur damit wir euch vorher warnen, eine, wie man das immer so schön sagt, eine kleine Triggerwarnung. Wir sprechen heute, Karin und ich, über das Thema Feindiagnostik und das hat ja auch die andere Seite.
Genau, es geht hier auch in dieser Folge um Krankheit, um Behinderung, um Tod, um Schwangerschaftsabbruch. Und wenn ihr aus ganz unterschiedlichen Gründen euch da gerade zu dünnhäutig für empfindet, dann ist es vielleicht für euch im Moment nicht der richtige Zeitpunkt, diese Folge zu hören. Das wollten wir einmal euch vorher mit auf den Weg geben.
Hallo im Hebammensalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidenz-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissy Rasche
und Karin Dannhauer.
Ein herzliches Hallo, heute wieder im Hebammen-Salon. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen überzogen und haben dann spontan entschieden, für euch die Folgen einfach, die Folge einmal aufzuteilen, weil wir ja letzte Woche über die ganzen Untersuchungen, euer Mutterpass euch erklärt haben, dass auch eure Hebamme euer Mutterpass ausstellen kann und gehen heute jetzt nochmal in die Pränataldiagnostik und wollten die nochmal so ein bisschen gemeinsam auseinandernehmen und darüber sprechen und haben irgendwie gedacht, letzte Woche, weil wir schon über eine Stunde waren, dass wir das einfach teilen, damit es nicht zu viel ist. Mal gucken, ob wir heute unter einer Stunde bleiben oder ob wir wieder überziehen. Ja, also erstmal hallo, meine Liebe.
Hallo, liebe Sissi. Ja, ja, wir verquatschen uns ja gerne mal und schwuppdiwupp ist ein Stündchen rum.
Ja.
Genau, damit wir euch heute in der gebührenden Zeit auch für die etwas komplexeren nächsten Themen auch das nochmal entsprechend aufbereiten. Und auch da gibt es ja immer so ein paar Gedanken rechts und links, die man sich machen kann. Und das ist ja immer das. Also man kann es irgendwie vorlesen, was ist irgendwie in der Pränataldiagnostik vorgesehen. Aber was wir ja wissen, ist erstens, wie ihr euch fühlt, weil wir selber ja, in der gleichen Situation, also ich glaube, das vergessen auch einige, ne? Hä, du bist doch Hebamme, du weißt das doch alles. Ja, aber das Wissen allein ist es ja gar nicht, sondern wir sind mindestens genauso aufgeregt. Ich habe das in der letzten Folge schon kurz gesagt. Man weiß ja auch, was alles richtig kacke laufen kann und hat natürlich im Verlauf der vielen Berufsjahre, die wir beide schon hinter uns haben, auch in total isolierten Sondersituationen, was einfach passieren kann und was es noch so gibt an fancy Sachen und so. Und das macht es manchmal ja nicht einfacher. Also wir sitzen da alle in einem Boot. Und diese emotionale Kiste, dass man zwar einerseits weiß, was man alles untersuchen kann, was man machen kann, das rationalisiert man ja nicht in dem Moment, ne? Sondern man ist schwanger und man hat eine innere Verbindung zu dem Baby. Und bei allen Fragen, die man sich stellt, was die Diagnostik anbelangt, heißt es ja auch immer, ja und was ist, wenn wir mit einer Diagnose konfrontiert sind, die Konsequenzen von uns abverlangt oder eine Entscheidung von uns abverlangt. So, man ist gleichzeitig mit dem Baby schwanger im Bauch und will ihm sagen, oh Baby, da bist du endlich und bist sicher und geborgen in meinem Bauch. Und als ja, vielleicht müssen wir uns aber auch gegen dich entscheiden. Das ist ja auch eine emotionale, total
Achterbahn.
Ja, und auch, ich will nicht sagen, ein bisschen perverse Situation. Ne? Also dem Kind gleichzeitig zu sagen, wir freuen uns auf dich. Ja, aber nur, wenn du perfekt bist, ist jetzt ein großes Wort, aber wenn du zumindest einen Chromosomensatz hast, der irgendwie
okay.
Symmetrisch ist und so. Und das sind ja die ganzen großen Themen des Lebens, an denen wir da nicht vorbeikommen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist es ja auch dann auch nochmal in der Partnerschaft so ein schwieriges Thema, weil für die schwangere Person ist es nochmal eine ganz andere Situation als für den Partner oder die Partnerin, die ja nicht,
ja,
die nicht in dieser Ausnahmesituation ist, sondern die erstmal diese Gefühle erstmal noch nicht so hat, ne, für die so. Und da ist es, finde ich immer, das ist auch, finde ich, für so eine Partnerschaft immer eine, also ist gerade dieses Thema Pränataldiagnostik immer ein ganz schön hartes Thema.
Ich glaube auch nicht nur dadurch, dass die eine Person körperlich schwanger ist und die andere sozusagen auch ein Kind erwartet, dass es eine körperliche Unterscheidung gibt sozusagen, also ob es jetzt hormonell betrachtet oder weil man jetzt irgendwelche Gender-Unterschiede machen möchte, wie Menschen mit Dingen umgehen oder so. Ich glaube, in dem Punkt ist es einfach so, es sind zwei Menschen, die unterschiedlich auf die Sache blicken. Und genauso wie man ja auch unter zwei Hebammen oder unter zwei PränataldiagnostikerInnen oder unter zwei Menschen auf der Straße sich unterhalten könnte, sag mal, deine Meinung dazu, das berührt ja ganz grundsätzliche Themen und Werte oder ja Blick auf die Welt ja eben schon, ne? Und das ist dann schon komplex und auch komplex in der Weise, dass man ja grundsätzlich, also wenn man sich jetzt wirklich, also wenn wir jetzt da recht richtig so reinsliden, ne? Wir wünschen uns alle ein gesundes Baby, das ist ja total klar. Aber das Leben ist eben eine Wundertüte so. Und was ist denn, wenn wir mit einer Situation konfrontiert werden, die jetzt eben nicht Wunschfahrplan ist? Was erlauben wir uns sozusagen auch über unser sonstiges Weltbild vielleicht hinaus, die Dinge jetzt plötzlich anders zu bewerten? Im Sinne von, ich bin ja voll für Integration und so, aber selber so ein Baby kriegen, was eine Behinderung mitbringt, das möchte ich dann vielleicht doch lieber nicht. Also diese eigene Ambivalenz, die man in sich ja auch zu welchem Grad auch immer möglicherweise spürt, das ist ja auch nicht einfach, das auszuhalten. Und dann sind zwei Menschen, die ja beide wahrscheinlich in irgendeiner Weise Ambivalenz da mit sich tragen. Und das schwankt ja manchmal sogar von, ich will nicht sagen, von Stunde zu Stunde und von Tag zu Tag. Aber das ist schon krass. So.
Ja, ist einfach auch eine richtig krasse Entscheidung. Vor allen Dingen weiß man ja auch gar nicht, was auf einen zukommt.
Nee, das weiß man ja nie.
Weiß man ja nie, aber ja. Das ist ja nochmal eine, nochmal eine extra. Also es ist ja sowieso schon so, ein Kind zu bekommen, wirbelt deinen Alltag, also dein Leben komplett, krempelt es komplett um.
Ja.
Und wenn man jetzt sozusagen ein Kind mit einer Besonderheit hat, wie auch immer sie jetzt sein mag, ist es ja noch schwieriger, einfach zu sagen, was das bedeutet an Therapien und so weiter. Und das ist ja auch eine Entscheidung, auch immer, gerade wenn es vielleicht nicht das erste Kind ist, sondern zweite, dritte, das beeinflusst ja einfach einen kompletten, eine komplette Familie. Und ich glaube, die Menschen, die wir so kennengelernt haben, die sozusagen ein Kind mit einer Besonderheit haben, die meisten, die ich so kenne und sagen, wenn wir jetzt auf eine Trisomie 21 gehen, die ich jetzt auch kenne, auch eine Hebammenkollegin, die eigentlich auch ganz dankbar war, dass sie eigentlich nicht vorher wusste.
Ja.
Also so, das ist auch mal so ein bisschen so, ne? Also manchmal, wenn wir
dass
jetzt gleich über...
nicht vor dieser schweren Entscheidung standen.
Genau.
Ja, klar. Also
dass die Entscheidung einfach abgenommen wurde und dass sie einfach jetzt sehr glücklich sind, wie das gekommen ist, aber sie jetzt zum Beispiel nicht gewusst hätten, wie hätten sie sich entschieden, wenn das so schwarz auf weiß da stattgefunden hat.
Du hast jetzt, du hast
jetzt gerade hier gleich wieder das Fass.
Aber es ist so, ne, du hast die Trisomie angesprochen und das ist ja auch ein wesentlicher Marker sozusagen, nach dem man gucken kann auf verschiedenen Weg. Wie genau, gucken wir gleich. Aber das ist auch ja so ein Bild, was man hat. Also behindert ist gleich ein Trisomiekind, weil man hat ein Bild, wie typischerweise so ein paar Merkmale sind, die man äußerlich sehen kann, die, wie solche Kinder oder solche Menschen aussehen. So, da hat man sofort so ein Bild und vergisst dabei, dass, also wenn man so von so einem Spektrum redet, dass das ja eine Diagnose ist, die man sozusagen mehr oder weniger zu 100% treffen kann in der Schwangerschaft. Man kann den Chromosomensatz eben sich angucken und dann kann man sehen, ist es eine Trisomie oder ist es keine Trisomie. Da ist es ja noch verhältnismäßig einfach im Sinne von erstmal der Diagnose. Die meisten, die allermeisten Besonderheiten, die Kinder mitbringen, sind ja nicht so, dass die auf dem Chromosom verortet sind, dass man den Chromosom zählt, sondern die sind so unspezifisch, manchmal gar nicht genetisch, schon mal gar nicht chromosomal, das ist ja ein Unterschied, also ein überzähliges Chromosom, also ein Chromosom ist ja eine relativ große Sache und die Gene, die einzelnen, die sind da ja zu Hunderten, zu Tausenden auf so einem Chromosom drauf und ganz bei ganz vielen Dingen, die man auch als Behinderung beschreiben würde, im Sinne von einer lebenseinschränkenden Besonderheit, so, da weiß man ja gar nicht, was das genau ist. Also so, ne? Das sind Menschen, die ja teilweise auch schwer behindert sein können. Die sind alleine gar nicht lebensfähig, körperlich und oder geistig behindert. Und man hat gar keine feste Diagnose. Man kann Symptome irgendwie. So. Und in der Schwangerschaft ist es dann so, dass man bestimmte Besonderheiten feststellen kann. Man sagt, na, sieht auffällig aus, Aber warum genau und was genau und was für eine Prognose so ein Kind hat, also darum geht es ja dann ganz im Wesentlichen. Es geht ja jetzt nicht nur um Dinge, die sozusagen mit dem Leben vereinbar oder nicht sind, sondern wo man sagen kann, na, was das nachher bedeutet, wissen wir überhaupt nicht. Und ob dieses Kind, weiß ich nicht, allein lebensfähig sein wird, Abitur machen kann, was so, das weiß man ja alles gar nicht.
Und, ja, dieses, und das ist ja das so Krasse. Ja,
das ist das Krasse.
Und diese Entscheidung dann zu treffen.
Und das kann man aber auch nicht, wenn irgendwas diagnostiziert wird im ersten Lebensjahr. Also ganz viele der Behinderungen werden ja erst diagnostiziert nach der Geburt. Dann gibt es eine Entwicklungsverzögerung, wo man denkt, oh, jetzt sollte das Kind aber schon mal langsam sich drehen, was weiß ich. Also ganz unspezifisch. Und irgendwann im ersten 1, 2, 3 Jahren hat man dann eine Diagnose, wenn es gut läuft. Also sprich so die Idee, oh, Baby ist da, hier im Kreißsaal, ne, alles dran, Baby gesund oder so. Natürlich alles, was man zu dem Zeitpunkt sehen kann. Mhm. Aber so die Idee, man könnte jetzt in der Schwangerschaft zu irgendeinem Zeitpunkt X.
Jetzt ist alles gut, sagen
wir. Ne? So, ne, man kann eben, das ist glaube ich so das Grundlegende, dass man eben nicht sagen kann, das Kind ist gesund oder das Kind ist behindert oder krank. Oder so, sondern das ist einfach, ja, das
wissen wir nicht.
Das wissen wir alles überhaupt nicht.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Und dazu gibt es ja auch irgendwie ganz paar interessante Zahlen. Da muss ich hier tatsächlich auf meinen Zettel mal gucken.
Guck mal,
weil ich das so krass fand. Also rein statistisch, nochmal hier so ein paar Zahlen, ne? 3% aller Kinder bringen eine Besonderheit mit bei ihrer Geburt. 97% sind sozusagen das, was man landläufig gesund nennt. Und nur 1% davon sind, also 1% insgesamt sind genetisch bedingt. 2% sind in der Schwangerschaft erworben, sind irgendwie unerklärlich. Also vieles, das muss man auch sagen, ist einfach auch heute noch unerklärlich.
Krass.
Und 95% aller Behinderungen überhaupt entstehen im Verlaufe des Lebens oder werden im Laufe des Lebens erst diagnostiziert. Und das ist eine ganze Menge, ne? Wir haben.
Aber jetzt so, werden die dann diagnostiziert durch, also durch, dass es dem Kind was passiert ist oder dann erst sozusagen?
Ja, also dass Unfälle zum Beispiel ist eine große Sache, ne? Irgendwie einen schweren Unfall haben.
Das finde ich ja auch immer so, das ist ja auch das Thema, was wir jetzt bei der Pränataldiagnostik haben. Weil wir versuchen ja mit der Pränataldiagnostik sozusagen, was du gerade so super schön beschrieben hast, so denken jetzt ja, und wenn wir das jetzt machen, haben wir 100%ige Sicherheit. Hast du nicht. Hast
da
du auch
wir
nicht.
Ja mal unseren Experten fragen, was der dazu sagt.
Genau.
Danke fürs Vertrauen. Mein Name ist, für die, die mich noch nicht kennen, Lars Hellmeier. Ich arbeite hier im Klinikum im Friedrichshain, einem großen Perinatalzentrum mitten in Berlin. Und du hast mir die Frage gestellt, ob die Pränataldiagnostik eine 100%ige Garantie gibt, dass das Kind gesund ist, beziehungsweise ob man mit absoluter Sicherheit sagen kann oder 95%iger Sicherheit, ob ein Kind behindert ist. Das ist leider insgesamt bei der Pränataldiagnostik gar nicht so, dass schwarz oder weiß ist, sondern es gibt ganz viele Zwischenbefunde. Und insgesamt wisst ihr ja, dass 3 Ultraschalluntersuchungen eigentlich nur in der Schwangerschaft vorgesehen sind. Das sogenannte erste Screening, zweite Screening und dritte Screening. Viele machen am Anfang, gerade in der Frühschwangerschaft, noch diese Nackentransparenzmessung. Da gibt es aber für die gängigen Chromosomstörungen, wie zum Beispiel die Trisomie 21, die ja wahrscheinlich alle kennen, dafür gibt es eine Risikoberechnung. Also auch das ist nicht absolut sicher, dass das Kind das hat, sondern es wird eine Risikoberechnung gemacht, meinetwegen 1 zu 1000, dass das Kind von einer bestimmten Erkrankung, einer bestimmten Chromosomenanomalie betroffen ist. Gehört haben viele auch von diesem NIP-Test wahrscheinlich. Das geht heutzutage und ist eine große Innovation, dass man bereits in der Frühschwangerschaft Blut abnehmen kann und mit ziemlicher Sicherheit ausschließen kann, dass das Kind eine Trisomie 21, 18 oder 13 hat. Also für die gängigen Sachen gibt es das, für andere Sachen ist es aber natürlich schwierig. Eine der wichtigsten Untersuchungen ist dann das sogenannte Organscreening, was in der 22. bis 24. Schwangerschaftswoche oder manchmal auch früher durchgeführt wird. Wenn wir dort Auffälligkeiten sehen, kann man die natürlich nicht immer einordnen und es schließt sich häufig eine Fruchtwasseruntersuchung an. Eine Fruchtwasseruntersuchung analysiert die Chromosomen und kann gegebenenfalls, wenn man den bestimmten Verdacht auf eine gezielte Erkrankung hat, noch weiterführende Diagnostik machen. Immer mehr ist möglich mit der genetischen Diagnostik, aber es ist auch unsicher. Es ist selbst unsicher, wenn ein Kind einen bestimmten Gendefekt hat, dass man nicht hundertprozentig sagen kann, wie behindert das Kind eigentlich ist. Und es gibt mit Sicherheit auch Gendefekte, Mutationen, die bei den Eltern vorhanden sind, die ein ganz normales Leben führen. Also leider ist alles nicht schwarz oder weiß. Heute kann man viel mehr machen genetisch. Man geht immer mehr ins Detail. Es gibt zum Beispiel diese Trio-Exom-Untersuchung. Das bedeutet, dass sowohl Vater, Mutter als auch das Kind analysiert werden. Aber das sind erstens ganz teure Untersuchungen und zweitens weiß man nicht hundertprozentig, was da rauskommt. Wenn man beim Organscreening zum Beispiel Skeletterkrankungen sieht, das, was mit dem Knochen auffällig ist, gibt es dann bestimmte Panel-Untersuchungen. Das bedeutet, dass für bestimmte Organgruppen, wo häufig eine genetische Mutation, also eine genetische Abweichung vorhanden ist, ganz gezielt geguckt wird. Aber auch das umfasst längst nicht alle Erkrankungen. Und da passiert jeden Monat, will ich fast sagen, oder jedes Jahr gibt es deutlich neuere Innovationen. Man geht immer mehr ins Detail, aber häufig weiß man bis zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht, was diese Mutation, also diese Veränderung im Erbgut bedeutet. Also, alles ist nicht schwarz und weiß. Man kann nicht zu 100% sagen, sondern man hat eine große Hilfestellung, die aber zu Verunsicherheit führen kann. Natürlich gehen alle zur Pränataldiagnostik, damit man hört, das Kind ist gesund, ich habe keine Auffälligkeiten. Leider muss man sich aber auch Gedanken machen, was wäre eigentlich, wenn da was gesehen wird. Viele haben leider eine verdorbene Schwangerschaft dadurch, dass irgendwas gesehen wird, was am Ende gar nichts bedeutet. Aber jeder, der denkt, oh Gott, bei meinem Kind wurde eine Auffälligkeit gesehen, ist natürlich in großer Sorge und weiß nicht, wie er sich dabei verhalten soll. Also alles nicht so ganz einfach, ein großes Thema, über das man Stunden reden könnte. Aber ich hoffe, hier so ein bisschen beigetragen zu haben und euch so ein bisschen geholfen zu haben. Vielen Dank für das Vertrauen und bis bald. Tschüss, Lars.
So, und da habt ihr das jetzt einfach mal ganz schwarz auf weiß. Also man hat keine hundertprozentige Sicherheit. Und es ist einfach auch immer wieder noch, dass auch zum Beispiel Herzfehler, obwohl wir bei der Pränatal, wir sind, also solange das, ich, keine Ahnung, ich will gar nicht immer so weit in die Zukunft hinaus gucken, weil es finde ich auch einige Sachen ziemlich scary, aber es sind einfach Dinge, die manchmal übersehen werden, die so, die einfach nicht, ich hatte es selber bei mir, war beim Superschaller und ich meine, es war jetzt keine schwerwiegende Sache im Nachhinein. Es hätte schlimm sein, also habe ich glaube ich auch schon davon erzählt, ich hatte bei meiner dritten Tochter diese wirklich komplett ausgeprägte Insertio-Velamentose, also alle ihre Gefäße von ihrem Mutterkuchen waren auf der Fruchtblase und das wäre, hätte ich das gewusst,
Hätte ich keine Hausgeburt gemacht. Hätte Schiss gehabt, die ganze Schwangerschaft.
Ich hätte die ganze Schwangerschaft Schiss gehabt, die ganze Schwangerschaft, jedes Mal, wenn ich irgendwie so, weil auch diese Geburt mit einem Blasensprung, ich wäre wahnsinnig geworden, wenn diese Blase gesprungen wäre. Ich wäre, glaube ich, im, ne, so, ich wusste es nicht, aber den, derjenige, der mich gescheit hat, den habe ich das dann meinem vierten Kind erzählt, der war fix und fertig, ne? Er hat sich gesehen. Ich so, und ich habe gesagt, wissen Sie was? Ich bin ihnen so, also dankbar. Ich meine, ich bin jetzt froh, dass ich dieses Kind in den Händen halten durfte, aber da sehen wir halt wieder, es wären halt Sachen halt nicht. Und vor allen Dingen haben wir ja auch mit dieser Pränataldiagnostik, wenn wir jetzt durch die einzelnen Untersuchungen durchgehen, wir werden ja auch genau diese seltenen Sachen, die es halt auch gibt, ne, wie du es gerade beschrieben hast in deinen Prozentzahlen, werden wir auch damit auch nicht hundertprozentig abdecken können. Mhm. Und dann halt ist es halt auch so die Frage, ich will jetzt gar nicht, ich kann das total verstehen, wenn Leute sich gegen gewisse Sachen entscheiden oder sagen, das packen wir nicht, das kriegen wir als Familie einfach nicht hin. Wir hatten auch in der, haben da auch schon mal im ersten Staffel drüber gesprochen, aber es ist einfach so, wenn diese Prozentzahl, die du gerade gesagt hast, dass im Laufe des Lebens halt durch Unfälle, durch so weiter ist, ne, können wir es auch nicht abgeben, ne? Also so, ja. Das steht, also das ist einfach, auf was für Herausforderungen man dann gestellt wird, generell, also das ist ja schon wie mit pflegebedürftigen Angehörigen, ne? Also es ist einfach krass so und
ja, und es ist ja schon auch, also weil du vorhin so die, also das zeitgemäß oder wie geht man heutzutage damit um, ne? Also es gibt ja auch wirklich so einen Satz, was sich einige Eltern anhören müssen, die mit einem Kind mit einer Besonderheit leben. So nach dem Motto, sowas ist doch heute nicht mehr nötig oder hat man das nicht vorher gesehen?
So ungefähr.
Genau, wieso habt ihr das denn nicht untersucht und so? Das ist schon auch wirklich krass.
Also ungefähr, wieso entscheidet ihr euch für so ein Kind?
Ja, genau.
Wow.
Genau. Ja, wow. Und auch im Vorwege, also es ist ja immer so, man muss pränatale Diagnostik irgendwie vor sich selber rechtfertigen und vielleicht auch vor anderen. Das entweder machen oder nicht machen, das ist in beiden Fällen natürlich immer kommentarbehaftet so. Alle mischen sich da natürlich vollkommen ungebührlich wieder ein. Aber was ich auch manchmal höre, ist, dass Leute dann so sagen, ey, unser Leben heutzutage, es ist so super anstrengend und es ist so heavy und wir können uns gerade so vorstellen, überhaupt ein Kind zu kriegen und wenn, dann sowieso nur eins. Aber ein behindertes Kind, das können wir nicht, das schaffen wir nicht. Und ich finde diesen Satz auch immer so, also wir sind dafür nicht gemacht oder so. Oder das andere, das bewundere ich ja auch immer voll, das andere, die, also ich könnte das nicht.
Wer ist denn dafür gemacht?
Ja, niemand ist dafür gemacht. Und als würden Eltern, die mit einem behinderten Kind leben, sich ausweisen dadurch, dass sie irgendwie, dass, keine Ahnung, sie jetzt speziell irgendwelche Fähigkeiten haben, die andere nicht haben. Man wird immer in kaltes Wasser geschmissen, egal was das Leben für einen parat hält. Und das können nicht einige besser und andere nicht so gut. Also es gibt bestimmt Menschen, die da irgendwie mit weniger
Schamgefühl rangehen.
Scham, Groll, warum ich, I don't know, rangehen, sondern einfach sagen, okay, das ist jetzt so, let's face it, und dieses Kind ist ein Geschenk. Und also ich finde ja auch immer die Perspektive derjenigen total wichtig, wenn man sich immerhin anguckt. Also wir haben nochmal bei Trisomie, weil das einfach so ein Beispiel ist für etwas, wo alle irgendwie was mit anfangen können oder meinen, irgendwas damit anfangen zu können. 95% aller Eltern, die die Diagnose Trisomie 21 bekommen, bekommen dieses Kind nicht. Also dieses Kind kommt dann nicht lebend auf diese Welt. Und das sind ja schon auch reale Zahlen. Das ist jetzt weder bewertend für diejenigen, die sich gegen so eine Schwangerschaft entschieden haben, überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich nie vor so einer Entscheidung stand, aber ich habe sie auch sozusagen für mich aufgeschoben in der Weise, dass ich eben auch.
Du hast gar nicht erst die Diagnostik
so
gemacht.
So, genau. Und aber nicht, weil ich irgendwas, weil es mir egal, also ist ja immer dann so, dann ist es einem egal. Oder dann, also ich habe genauso Schiss davor gehabt, dass irgendwas nicht okay ist und damit war auch durchaus eine Trisomie 21 gemeint. Also es ist ja total, wäre vollkommen unehrlich, jetzt irgendwie zu sagen, mir, also es ist egal, egal ist gar nichts, egal ist noch nicht mal, ob es ein Junge oder Mädchen ist. So, und deshalb finde ich das schon wichtig, da ehrlich zu sein und wirklich dahin zu gucken, wo es auch unbequem wird und zu gucken, was sind das für Themen, die wir da am Start haben. Und das dann eben, was, wo wir eigentlich jetzt von ausgegangen sind, das dann auch noch in einer Paarbeziehung. Also, dass beide auch das sagen dürfen, auch ihre Zweifel sagen dürfen. Das ist ja auch, also ich kenne das von mir, wenn ich gerade Zweifel habe und ich äußere die dann, dann möchte ich natürlich am liebsten, dass das Gegenüber sagt, ach Schatz, das wird also so. Aber wenn dann beide an diesem Zweifel hängen und so und man irgendwie denkt so, fuck. So. Und auch was
wir
ist dann mit gleich unserer Liebesbeziehung
wir so. Wir starten gleich wieder so richtig mit.
Ja, aber das ist
ja, also, ja, aber so ist es halt
so
auch.
So ist
ne?
es halt. Ne?
Aber wenn man zum Beispiel jetzt eine Diagnose hat, wir können ja gleich auch mal über die ersten Untersuchungen sprechen, die man halt sozusagen angeboten bekommt jetzt so. Aber wenn man dann die Diagnose hat und was ich richtig schlimm finde, ist dann, die Frau sagt für sich, ne, ich habe diese Diagnose bekommen und für mich ist es mein Kind und egal was passiert, I do it, also kann ja auch sein, ne, dass das Kind sozusagen, es gibt ja auch, wenn wir jetzt da wirklich einfach die krassesten Sachen, wenn wir sagen, das hat gar keine Lebenswahrscheinlichkeit, ne, also wenn wir jetzt wirklich, müssen jetzt gar nicht so, aber sagt, das ist für mich egal, ich mach das und mein Partner oder Partnerin sagt, nee, ich kann das gar nicht. Mhm. Was
ja.
dann?
Ja.
Was dann? Ja. Und dann einfach so, das so zu begleiten, auch als Hebamme, ne, da braucht man auf jeden Fall, muss man sich dann noch andere Hilfe hinzuziehen.
Ja, in beiden Fällen ist ja dann die Partnerschaft beendet sozusagen. Mhm. Also ne, egal, wie dann die Entscheidung fällt.
Manchmal also, muss ja, manchmal ist es ja auch ein Prozess, weil die Person, die nicht schwanger ist, ja. kann es, hat ja nochmal andere, die, ne? Andere Optionen. Nein, aber es ist einfach so.
Ist ja schon so.
Ja, aber sie ist halt
kann
einfach.
Soll sie nicht?
Ja, so. Aber du hast einfach kein Baby im Bauch. So. Und ich finde immer, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann ist es für Außenstehende, wenn man dann so krasse Sachen hört, was wäre jetzt gar nicht jetzt hier, aber so, dann denken die ja, das ist ja trotzdem noch mein Kind, ne? Und es ist kein Monster, was ich da drin habe, sondern es ist einfach.
Ja.
Ne, es hat Besonderheiten und wenn es jetzt einfach im schlimmsten Fall gar nicht überlebensfähig ist, dann gibt es halt einfach Situationen, müssen auf jeden Fall eine Triggerwarnung hier reinbringen, Situationen einfach so, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt meinem Kind die Möglichkeit, die es nur hat im Bauch und dann entscheide ich mich sozusagen dafür, das Kind auf die Welt zu begleiten und dann darf es in meinen Armen sterben. Oder man kann ja auch sagen, man bricht die Schwangerschaft ab. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, aber es ist ja einfach noch auch im Jahre 24 so, dass wir einfach, dass das so schwierig ist, diese Berührungspunkte auch zu haben, wenn man dann auch in diese Arztpraxen gibt, wo Feindiagnostik gemacht wird und so weiter. Man unterschreibt irgendwelche Zettel, ja, für diese Untersuchung. Aber in seltenen Fällen hat man sich vorher schon mal Gedanken gemacht, weil wir wollen ja alle da rausgehen, ist ja auch klar, wir wollen ja alle reingehen, wollen einen schönen Ultraschall haben und wollen halt sehen, so, da ist alles in Ordnung. Aber in seltenen Fällen, klar haben wir auch Angst und so, aber trotzdem denkt man ja, es wird schon irgendwie alles gut sein. Was ist denn, wenn das nicht gut ist?
Ja.
Und da fehlt mir immer noch so wie in vielen Sachen, das kommen wir in die nächsten Staffeln kommen, so Geburt und generell Begleitung, so diese psychosoziale Ebene, da fehlt einfach Betreuung, ne? Einfach zu Frauen da dann auch Familien aufzufangen und die wirklich zu begleiten. Oft werden die ja komplett alleine gelassen. Mhm. Und dann sitzt man da halt als Hebamme, wo man, klar haben wir natürlich irgendwie.
Wenn es überhaupt schon eine Hebamme gibt, das ist ja oft Thema, ne?
Genau, aber wenn es die dann halt gibt und so, man ist ja auch als Hebamme so, dass man denkt, klar, man hat das medizinische Wissen und so weiter und wir können auch, das lernt man ja auch im Laufe seiner, einige haben auch Fortbildung dazu, aber trotzdem ist man ja keine Therapeutin in dem Sinne, ne, dass man fertiges Studium dazu noch hat und denkt man halt immer so, okay, und jetzt sind die wirklich ganz alleine und eigentlich muss man sich entscheiden so, okay, und nächste Woche ist dann der Termin, dann können sie es machen oder nicht. Und dazwischen ist keine Zeit, wo überhaupt besprochen wird, was hat man dann alles für Möglichkeiten? Ne?
Ja. Ja, und vor allen Dingen den plötzlichen Lebensentwurf B kurz mal irgendwie sacken zu lassen.
Ja.
So, ne? Und gerade wenn es eben keine klare Diagnose ist, sondern einfach so, irgendwas sieht hier komisch aus, wir müssen näher gucken. So, ne? Dann wird das große Fass der Diagnostik dann nochmal ganz anders aufgemacht. Möglicherweise kommt eine Fruchtwasseruntersuchung dazu, kommen wir gleich zu. Aber dass man einfach auch überhaupt, also es gibt eben viele Diagnosen, wo einem keiner so richtig was sagen kann und trotzdem muss man ja eine Entscheidung treffen. Und weil ich eben das Wort Betroffenenperspektive schon erwähnt habe, ich finde das eben auch so wichtig, dass es sozusagen Öffentlichkeit gibt und dass es auch, also ne, du unter anderem auch durch die pränatale Diagnostik verschwinden ja auch Menschen mit Besonderheiten zunehmend. Ne? Also die Anzahl, also wenn ich sage 95% aller diagnostizierten Babys mit Down-Syndrom, dass die einfach gar nicht mehr geboren werden. Mhm. Die finden im Alltag auch nicht mehr statt, auch mit ihren Qualitäten und auch mit allem, was sie mitbringen und was sie berühren in Menschen. So, man muss sich ja manchmal nur angucken, wie Kinder miteinander umgehen. Also meine Kinder sind in eine kleine Elterninitiative Kinderladen gegangen mit Integrationskindern und in beiden Gruppen waren Kinder mit Down-Syndrom und ja, also dass einfach Integration stattfindet und stattfinden kann und dass Menschen mit Unterschieden einen Platz haben in unserer Gesellschaft. Und ich finde, also können wir vielleicht hier auch nochmal erwähnen, auch in die Shownotes packen, auf Instagram gibt es ja ein paar ganz berührende Accounts, also Esther zum Beispiel.
Oh, super.
Our Life in the Alps heißt sie da. Ja.
Sie wusste es auch nicht vorher.
Sie wusste es auch nicht vorher und hat einen ganz wundervollen Account, wo sie über das Leben mit ihrem kleinen Sohn, der ist mittlerweile fünf. Schreibt, auch schon seit der Geburt, also seit der Schwangerschaft im Prinzip. Und das ist ganz berührend. Ich finde das auch wichtig, weil das ist ja so. Also
oh
wenn
Gott,
du,
ist der auch süß.
Der ist einfach so süß. Und das ist eben der Punkt. Man hat keine Bilder und man hat keine Vorstellung. Man denkt, oh Gott, Behinderung, wie du sagst, das Wort Monster ist dann irgendwie so, ne? Aber dass man dann einfach sieht so, ja, die sind so liebenswerte Kinder und speziell Down-Kinder. Die sind meistens, also ne, mit einer guten Förderung, mit einer guten Integration sind das einfach zauberhafte, meistens eben auch
aber
sehr glückliche
Aufgabe, ne?
Menschen. Aber es ist natürlich eine Aufgabe. Es ist überhaupt keine Frage.
Also wollen wir jetzt nicht, ne? Kann man reden, Ergotherapie, Logopädie, ja. Bist du überall mit dabei. Also ja. Hast du schon super viele Termine in der Woche. Aber klar, das ist durch diese Diagnostik fehlen einfach diese Bilder und Menschen, die Familien, die sozusagen Kinder mit Besonderheiten haben und pflegen, sind einfach in unserer Gesellschaft nicht sehr präsent.
Ja, und
werden
kaum jemand, also das finde ich auch noch so wichtig, die würden ja nie wieder, also ne, das ist einhellig. Keiner von denen sagt, ja, das hätten wir uns mal besser überlegen sollen. Niemand. Sondern alle sprechen davon, welche eben Besonderheiten, Qualitäten, ganz anderen Blick auf die Welt diese Menschen mitbringen und wo wir auch von denen ganz viel lernen können und so. Ich will das überhaupt nicht glorifizieren oder ne, so. Als müssten wir uns am Ende dieser Folge das alle wünschen, dass es anders käme und so. Ich wollte damit nur sagen, dass es einfach wichtig ist, so diesen Blick auf, also möchte ich, oder ist auch eine grundlegende Frage, möchte ich in einer Gesellschaft leben, wo wir keinen Platz mehr haben für behinderte Menschen? Mhm. Und natürlich nicht so, ne? Das hat einfach immer auch was mit einem großen, offenen Herzen für alle Unterschiede von Menschen zu tun. Und also, das ist einfach echt ganz komplex, dieses Thema. Und dass ihr in der Situation in der frühen Schwangerschaft, dass sich dieser ganze Bogen aufspannt und ihr da überhaupt nicht wisst, in welche Richtung ihr denken sollt, das ist kein Wunder, ne? We feel you.
Ja. Oh Gott, jetzt ist schwierig, der Übergang zu finden, zu, dass wir jetzt sagen, was
genau,
es gibt.
So.
Aber trotzdem
das
müssen
waren
wir
jetzt erstmal ein paar grundsätzliche.
Ja, genau. Also es ist einfach gut, dass wir die Folge getrennt haben.
Ja,
da
total.
Hätten wir letzte Woche gar keinen Bogen mehr drüber gefunden, spannen können. So Wortfindungsschwierigkeiten hier wieder. Ja, und ich würde einfach sagen, Karin, wir fangen einfach mal vorne an. So, genau. Ne? Also mit der ersten Untersuchung, die so auf einen zukommt. Das sind eigentlich zwei, die so mit zusammen aufgemacht werden. Ne? Also die ist ja auch in jedem Munde sozusagen immer, hört man die, dass einmal die Nackenfaltenmessung, die gemacht wird zwischen der 11. und ja 13 plus 6, also 14. Schwangerschaftswoche. Und zusätzlich, das ist wichtig, das kann man nicht bei jedem, also vielleicht habt ihr eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen, der auch speziell ausgebildet ist, Feindiagnostik zu scheinen. Also es braucht dann eine spezielle Weiterbildung, also DGUM 2.
Genau, DGUM ist die Fachgesellschaft,
ja.
Und das sind dann so verschiedene Fortbildungen, wo man viel Erfahrung und Kurse spezial gemacht haben muss und so. Und DGUM 2 ist
so
sozusagen die Einklassifizierung von Leuten, die richtig gut Ultraschallen können.
Ja.
Gut genug, um das zu machen.
Sehen. Genau, und da muss man halt, wenn das nämlich in eurer betreuenden Praxis halt nicht ist, dass man dann einfach zur Spezialpraxis, also ist selten, dass jetzt einfach ein ganz normaler niedergelassener Gynäkologe das auch mit anbietet, also haben einige, aber eher die Mehrheit ist so, dass man dann in so Praxen gibt, wo wirklich auch den ganzen Tag diese Ärzte und Ärztinnen, die da arbeiten, nur das machen. Ist auch mal krass, ne? Die sitzen den ganzen Tag im dunklen Raum und machen nur Ultraschall und sehen dann eigentlich danach auch nie, also es finde mich ja immer so ein bisschen so, wäre nicht meine Erfüllung, weil die schallen und sehen dann ja nie wieder ein. Und
ja, zumindest die Leute, wo die dann hinterher sagen, sieht alles tipptopp aus.
Die sehen sie nicht.
Die sehen sie nie wieder. Die haben natürlich ein ganz anderes risikofokussierten Blick, weil die sehen dann im weiteren Verlauf eben nur die Leute, die in der ersten Diagnose keine gute Nachricht bekommen haben, wo man dann Verlaufskontrollen macht und
ja.
So. Es gibt ja einfach auch viele andere Dinge, ne, wenn man irgendwie einen Herzfehler in der Schwangerschaft schon diagnostiziert hat und so, die man dann weiter engmaschig verfolgt und so. Die sehen sozusagen in den fortgeschrittenen Schwangerschaftswochen wirklich nur Pathologie. Ne?
Ja, also ja. Nur die krassen Fälle. Genau, und diese Untersuchung, die Nachfaltenuntersuchung ist halt keine Pflicht. Ne? Also sie wird sozusagen, also Frauen ab Risikoschwangerschaften ab 35 oder wenn jetzt irgendwelche Auffälligkeiten in der Anamnese sind, vielleicht wie halt, dass schon in der Familie mal ein Kind mit Trisomie 21 geboren würde oder Herzfehler oder was weiß ich, ne? Also denen wird halt sozusagen angeraten, so einen speziellen Ultraschall zu machen, aber es ist keine Pflicht. Und wenn man jetzt sozusagen kein Risiko hat oder noch nicht sozusagen über 35 ist, dann wird das halt auch, es ist auch sozusagen wieder eine, wie heißt es? Was heißt Igelleistung übersetzt?
Individuelle Gesundheitsleistung.
Okay, danke schön, Karin, dass du das wieder so schön. Genau. Und eigentlich kennen wir es ja schon so. Wie ist dein Gefühl so? Also ich meine, ich kenne eigentlich keinen, den ich in der Vorsorge habe, also außer wirklich so Leute, Hebammen oder wirklich dieses ganz bewusst, also so ein paar junge Mädels. Ich bin ja jetzt auch, ich denke immer noch, ich bin 25, sage ich dir ja immer, aber ich bin ja jetzt auch schon älter. Und das halt wirklich so bei den ganz Jungen, wenn ich jetzt mal so, ich meine, haben wir am Anfang dieser Staffel gesagt, ne, beste Alter wissen wir jetzt zwischen 20 und 30 sein Kind zu bekommen. Aber wenn mich immer da eine 20-Jährige sitzen habe oder manchmal 22, dann denke ich ja, oh Gott, die ist ja richtig jung, aber eigentlich ist sie ein super Alter, um ihr Baby zu bekommen. Aber das sind dann wirklich so die einzigen, wo man dann sagt, so nicht, ansonsten ist für mich so, also das typische Alter, wo ich die meisten Betreuungen gerade habe, ist ja zwischen eher so 33 und 40, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen. Und da ist es einfach, habe ich eigentlich selten, dass einer sagt, nee.
Genau, also es ist, also würde ich sagen, es ist eine Entscheidung, es nicht zu machen. Und ja. Es ist keine Entscheidung, es zu machen, weil wenn man das sozusagen sich so, also ja auch natürlich als medizinischer Laie da zur gynäkologischen Vorsorge geht, dann ist das dann irgendwie so, nächstes Mal messen wir dann mal die Nackenfalte aus. Mhm. Ah ja, okay. Und dann kriegt man so einen Flyer mit und dann kann so den Rest, googelt man sich zusammen und die beste Freundin erzählt einem, ja klar, dann kann man sehen, ob das Baby gesund ist und so. Das haben wir eben aufgedröselt, dass das ja nicht der Fall ist, aber das ist irgendwie so, was man dann so denkt und dann macht man das halt. Also es ist schwieriger, sich dagegen zu entscheiden, als sich dafür zu entscheiden. Ja. So, und genau, da das eben alles in diesen engen Zeitrahmen auch stattfindet, also ich glaube 12+3 bis 12+6 sagen so die Cracks, das ist das allerbeste Zeitfenster mit der Nackenfalte, um das alles irgendwie auszumessen. Also da geht es dann sogar eher um Tage als um Wochen. Und dann ist das quasi schon übermorgen und dann soll man so weitreichende Entscheidungen treffen. Nun gut.
Und vor allen Dingen auch, wo wir letzte Woche ja waren, diese Termine wieder zu kriegen. Mhm. Eigentlich musst du die gefühlt, jedenfalls, ich kann jetzt nur für Berlin sprechen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es in anderen Städten anders ist. Eigentlich musst du sowas eigentlich schon gleich machen, wenn du da auch dahin willst, wo du hin willst. Ne? Gibt es ja dann schon so. Also erstmal muss man, ich meine, wenn man das erste Mal schwanger ist, und gar keine Ahnung hat, deshalb hört ihr dann den Hebammen-Salon, wir erklären euch das, aber ist es ja einfach so, wenn es so diese Praxen und so will, da bist du ja eigentlich schon spät.
Dann, ja, ne? Meistens ist es ja so, dass der, die Gyn, sagt, hier ist dein Überweisungsschein zur Feindiagnostik und dann kriegt man 3 Telefonnummern mit oder irgendwie sowas und dann hängt man sich ans Telefon. Und
also ist gar kein Zeitpunkt dazu, dass
dazwischen,
was, ja. Dazwischen, dass
will
man jetzt
man das
wirklich mal,
nicht?
Will man das, will ja. ich das nicht, um überhaupt erstmal kurz zu wissen, okay, ich bin schwanger.
Das habe ich jetzt verstanden.
Aber jetzt brauche ich jetzt einfach diese ganze Untersuchung. Aber eigentlich möchte ich vielleicht auch noch mal kurz darüber nachdenken, ist das jetzt überhaupt Feindiagnostik, Nackenfaltenmessung? Was wird da überhaupt gemacht? Ist es das, was wir wollen? Dann muss ich auch noch mal mit meinem Partner oder Partnerin kurz drüber sprechen. Ist jetzt ja auch nicht so ein Gespräch, was man immer so zwischen Tür und Angel fällt. So, wie stellen wir uns das vor? Also ist schon nicht viel Zeit. Dann ist einem vielleicht noch übel und man hat gar keinen Kopf für so eine für so eine Grundsatzdiskussion. Ja. Also es ist schon einfach ist auch so ein Thema, was eigentlich irgendwie schon davor wieder hingehört, dass man irgendwie schon weiß, wenn man das dann alles, wenn man in der Situation ist, okay, dass ich schon weiß, das möchte ich oder das möchte ich nicht. Ne?
Und ich finde auch ja immer, dass die Zeit in der normalen Vorsorgepraxis, also ne, es wird ja eigentlich gesagt, eine diagnostische, zumal ne, nachher Humangenetik und sowas, das erfordert ja eine ausführliche ärztliche Aufklärung. Erstens über welche Methode, zum Beispiel Nackenfaltenmessung, schlagen wir vor oder bieten wir an? Was hat das für Möglichkeiten? Was hat das für Grenzen? Was hat das für Konsequenzen? Und so. Also allein wir reden jetzt hier schon eine halbe Stunde drüber. Das wäre ja eigentlich etwas, was in den ärztlichen Vorsorgekontext hineingehört, damit ihr den oder die Löcher im Bauch fragen könnt, bis ihr das
ist
verstanden
gar nicht möglich.
Habt. Und eine Vorsorge dauert im Schnitt 10 Minuten. So.
Und das hat auch nichts damit zu tun, dass euer Arzt oder Ärztin schlecht
sind
oder
keine Lust haben.
It's not gonna happen. Also.
Genau, sondern dass einfach da keine Zeit ist. Ne? Ja. Sprechende Medizin, Beratung, Aufklärung, alles das sind Dinge, die in einem Gebührenkatalog nicht oder vollkommen unzureichend vorkommen. Deshalb eben der besprochene Flyer, den ihr in die Hand gedrückt kriegt und ein Überweisungsschein und das war's. Also viel mehr habt ihr da nicht zu erwarten. Und natürlich leben wir in einem informierten Zeitalter und fängt man an zu googeln und irgendwelche Einträge zu lesen und so. Das ist ja auch eine weitere Möglichkeit, Informationen zu sammeln. Und trotzdem sind hinterher die Fragezeichen eher größer als kleiner. Aber damit muss man leben. Also ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, auch mit ganz viel Aufklärung. Also manchmal ist es ja sogar so, je mehr man darüber weiß, umso komplizierter wird es. Also mir geht das täglich so. Das muss man auch irgendwann anerkennen, dass man irgendwie sagt, es wird keine klare Ja- oder Nein-Entscheidung geben. Das muss es nicht und das wird es nicht und das müssen wir uns selber auch nicht abverlangen. So, aber trotzdem müsst ihr das nicht mit euch alleine ausmachen. Eigentlich gehört diese Aufklärung eben in ärztlicher Hand.
So, oder im Hebammensalon.
Oder im Hebammensalon.
Genau.
Wir sind viel zu wichtig. Also manchmal, wenn ich so Nachrichten kriege, ne, wo man irgendwie mitkriegt, was für einen Stellenwert wir einnehmen für einige Leute, die dann irgendwie sagen, wir haben jedes Wort aufgesaugt und wir haben das genauso gemacht, wie ihr das gesagt habt. Und so.
Wow,
und
dann denke ich so, Angst.
Hoffentlich waren wir nicht zu direktiv. Genau. Also ne, dass diese Verantwortung, die können wir ja gar nicht, also nee. Das wisst ihr ja auch alle, ne, können und wollen wir ja gar nicht übernehmen und so. Sondern wir stellen euch sozusagen nur einen weiteren Schwung Informationen zur Verfügung und einiges
kann man. Ja, und wir haben Gott sei Dank die Zeit, wie ihr wisst, dass wir eine Stunde lang darüber.
Wir können sogar eine Stunde überziehen und eine zweite Folge draus machen.
Genau, also das ist Gott sei Dank wirklich ein Privileg, mit euch da so drüber reden zu können. Aber natürlich versuchen wir jetzt auch, also wir können jetzt einfach die Nacken, wir einfach ganz kurz mal erklären, was da gemacht wird. Ne? Also hier. Warum und so weiter, finde ich auch, ist ja auch super komplex, ne? Gehen wir jetzt auch nicht auf die Millimeteranzahl ein, sondern einfach, dass man
also
halt.
Googelt ihr dann wieder, oh, mein Kind hat aber XY Millimeter und in der und der Schwangerschaftswoche ist das dann jetzt grenzwertig. So, also die, das ist ja immer, ne, man gibt ja sofort alle Messwerte ein bei Google, was das dann heißt und so. Das macht ihr bitte alles nicht und deshalb halten wir uns hier auch gar nicht mit solchen Details auf, sondern erzählen es nur grundsätzlich. Und die Nackenfalte, also geht es mehr um so eine Transparenz, die man da misst. Also es gibt so eine Flüssigkeitssammlung so in diesen Nackenfalten und die ist bei allen Babys zu sehen. Und die sollte eben nur nicht besonders dick, besonders groß sein. Und eine dickere Nackenfalte ist jetzt erstmal keine Diagnose. Das heißt nicht, euer Kind ist krank. Es ist so ein sogenannter Softmarker, der einen Hinweis bietet darauf, Kinder mit einer dickeren Nackenfalte haben ein höheres Risiko, zum Beispiel für Trisomien. Oder auch für einige Herzfehler. Also es ist so ein Softmarker. Na, es kann manchmal alles ist einfach fein
gar
sein.
Nichts, ne?
Genau.
Das ist so,
und das ist so. Oder mit einer grenzwertigen Nackenfalte, ey, dann bist du echt da in der 11., 12. Woche. Und dann weißt du, ey, bis das Kind auf die Welt kommt, ist es noch verdammt lang. Und dann alles andere sah aber gut aus. Das heißt, man hat sich gegen alles Weitere entschieden. Und natürlich bleibt immer so ein Restzweifel. Ne?
Auf jeden
das
Fall.
Ist einfach, also, und das ist die Geister, die ich rief. Das muss man schon wissen, dass man sich das einkauft. Wer viel guckt, findet viel. Auch viel Verdachtsdiagnosen, Nebenbefunde, Zufallsbefunde, Softmarker. All diese Worte, die in der Medizin irgendwie so einen Platz haben, wo man irgendwie weiß, also das heißt nichts anderes als übersetzt, tja, wissen wir auch nicht so genau. So, und damit werdet ihr dann ebenfalls alleine gelassen. Ne? Das muss man eben auch sagen. Also es ist schon auch
ich habe ja auch beim letzten Kind mal, habe ich das zum ersten Mal gemacht. Fand ich schrecklich für mich. Also so habe ich meinem Mann zuliebe gemacht.
Ja.
Dem war das total wichtig.
Ja, also bei meiner ersten Tochter habe ich das auch nicht gemacht, bei der zweiten auch nicht. Und da hat sie mir aber hinterher gesagt, übrigens habe ich auch auf die Nackenfalte geguckt und die war gut. Und da war ich wirklich sauer.
Da warst du richtig sauer, ne?
Oh, das kann ich mir vorstellen. So, und ich gucke ja da selber, ich sehe ja, was die sieht und so. Das ist dann auch manchmal dann so ein Punkt.
Grenzüberschreitend.
So, ja.
Willst du wieder mit Zahlen hier noch rumwerfen?
Nee. ja, ach, mit XY%, ich glaube, das verwirrt eher, als dass es irgendwie, weil das ist entweder das Kind hat eine Trisomie 100% oder es hat keine Trisomie 0%. Und alles dazwischen ist Achselzucken bis zur gesicherten Diagnose, das ist eben dann das Problem.
Ja, also die gucken in der Untersuchung eigentlich auf die Nackenfalte und auf das Nasenbein, das ist auch nochmal super relevant, weil da kann man auch immer schon sehen, ob wenn da Auffälligkeiten sind, kann, muss nicht. Gibt ja auch Menschen, die haben da von Natur
kurzes Nasenbein.
Ja. Und dann wird es halt alles eingegeben und dann gibt's halt eine Statistik, ne? Und dann wird die da also das finde ich auch immer, diese ganzen Zahlen, wo du denkst, ja, okay, gut, ne?
Ja. Ja, genau. Und ich finde, also bei solchen Sachen, ganz viele Frauen erzählen ja auch, wie GynäkologInnen dann so schwärmen von so Sachen. Sie haben eine besonders schöne Gebärmutter oder ihr Kind hat eine so schöne römische Nase oder irgendwie sowas. Okay. Das sind ja dann alle, oder dann später finde ich auch ganz häufig, ihr Kind hat einen schönen langen Oberschenkelknochen, den misst man ja nachher auch aus.
Ja, dann denken immer alle, die haben lange Beine.
Genau, dann, wir kriegen ein Modelkind.
Ja. Ich finde es immer krass, sehen alle die Statistiken aus, wenn ich kenne, so eins zu,
ich so. Ganz ehrlich, manchmal glaube ich, also dass einige Ärzte das bei ihrer Frau sagen, ihr Kind hat ein besonders schönes Nasenbein, sozusagen, weil man, also das ist ja auch nett gemeint, also einfach zu sagen, alles, was wir hier sehen, es ist das wunderschönste Baby der Welt.
Ja. Und bei mir ist, also bei den meisten ist es jetzt so, dass momentan das so ist und in den meisten Kliniken so ist, dass wenn man dann eine Nackenfaltenmessung macht, dass das dann eigentlich immer jetzt auch einhergeht mit einer genetischen Blutuntersuchung. Also es machen ja schon es ist jetzt so gerade.
Genau. Genau, früher, also so, wenn man es dann sozusagen noch genauer wissen will und tatsächlich.
Das gab es ja lange nicht.
Das gab es ganz lange nicht. Das gibt es seit. Also es ist ja auch im Sinne einer ethischen Diskussion durch die Ethikkommission des Deutschen Bundestages und so, musste sowas ja dann eben auch erlaubt werden. Und es ist mittlerweile technisch möglich, also nicht alles, was technisch möglich ist, macht man ja in der Medizin, also unter anderem auch aus gewichtigen ethischen Gründen. Aber es ist seit einigen Jahren eben möglich, im Blut der Mutter kindliche Zellen aufzuspüren und eben anhand dieser kindlichen Zellen im mütterlichen Blut den Chromosomsatz zu ermitteln. Früher und auch heute noch in einigen Fällen war man eben darauf angewiesen, direkt kindliche Zellen zu gewinnen. Entweder über eine Fruchtwasseruntersuchung, da hat man einfach tatsächlich mit einer richtigen Spritze, mit einer richtigen Nadel in den Bauch gepiekt und Fruchtwasser abgesaugt, also wie beim Blutabnehmen sozusagen, also in die Spritze Fruchtwasser reingesaugt, um die kindlichen Zellen im Fruchtwasser zu untersuchen. Und das war früher sozusagen der gängige Standard, wenn man die Chromosomenanalyse machen wollte. Und das muss man heute eben nicht mehr sozusagen als erstes Screening machen.
Also ich glaube, früher war es einfach nochmal so, bevor die Fruchtwasseruntersuchung gab es ja nochmal, wenn es in der frühen Woche noch die Chorionzotten-Biopsie, was ja natürlich nochmal ein krass, also weiß nicht, also.
Genau, Chorionzotten sind sozusagen Zellen aus der Plazenta, die man dann durch den Muttermund sozusagen, ne, so, da knapst man da so ein Stückchen ab. Das ging früher, also zu einem früheren Zeitpunkt der Schwangerschaft. Ich habe die Wochen jetzt gar nicht mehr so im Kopf.
Das macht man halt davor, also wirklich, ne, also das gehörte
das
eigentlich.
Früher ist die Amniozentese, also die Fruchtwasseruntersuchung.
Genau, aber wenn wir jetzt so Chromosomen, also sozusagen alles vor der 12., 13. Woche, wo wir jetzt ja sozusagen heutzutage, das wird ja nur noch sehr, sehr selten gemacht. Also es wird auch noch gemacht, gibt es natürlich welche Feindiagnostiker, die das auch bevorzugen. Aber dadurch, dass jetzt dieser NIP-Test, also ist das, was Karin gerade beschrieben hat, diese Blutentnahme, wo man diese kindlichen Zellen sozusagen hat, ist das jetzt gerade sozusagen die Kombination, die am meisten gemacht wird. Also Nackenfalte plus die Blutuntersuchung. Weil Nackenfaltenmessung gibt uns keine hundertprozentige Sicherheit, aber auch die Untersuchung im Blut gibt uns auch keine hundertprozentige Sicherheit und kann uns auch nicht alle möglichen Krankheiten Fehlbildung sozusagen voraussetzen. Aber das ist jetzt gerade so gang und gäbe. Und ich glaube, die Chorionzottenbiopsie, das ist eher sowas, was wirklich immer mehr weiter in den Hintergrund gerät.
Genau, NIP, um das nochmal einmal sozusagen zu disclosen, was bedeutet das? Heißt niedriginvasive Perinataltest.
Ja, genau, oder? Ist richtig.
Genau, also ohne Eingriffe eben wie beschrieben, Chorionzottenbiopsie oder Fruchtwasseruntersuchung, das sind ja auch krasse Eingriffe mit gewissen Risiken, zum Beispiel dem Risiko einer Fehlgeburt. Und niedriginvasiv heißt halt ohne dass dieser große Eingriff notwendig ist aus dem Blut der Mütter. Ich finde das ja immer, also die haben ja auch Handelsnamen, so diese, also ne, NIPT-Test ist sozusagen die Kategorie. Ja. Und dann gibt es ja auch Handelsnamen. Und
Harmony.
Harmony. Und ich finde das echt pervers. Also was war Harmony? Was soll das heißen? Was für eine Harmonie ist damit gemeint? Also keine Ahnung, die Harmonie, dass man danach sagt, unser Kind hat einen normalen Chromosomensatz und dann happy ist oder so. Also ich meine, das wäre, also ich frage mich wirklich, wie die da so am Tisch sitzen und sagen, so, jetzt brauchen wir mal einen Namen, machen wir hier mal
ein bisschen Pitch. Ja, und da ist ja auch, finde ich,
Harmony, okay, muss man auch erstmal drauf kommen.
Genau, Harmony und vor allen Dingen auch immer so dieses, es nervt mich immer so ein bisschen so, das Wichtigste eigentlich an diesem Test ist die Bestimmung des Geschlechts. Ganz oft. Also auch mit, also das wird ja natürlich auch wenn überhaupt gar kein Risiko ist, sagen die Nackenfalte und so weiter, werden diese Tests ja auch jetzt aber hauptgängig gemacht, weil man ja damit super frühzeitig durch die Blutentnahme das Geschlecht bestimmen kann.
Der ist aber im Standard-NIPT-Test nicht mit drin.
Nee, aber du kannst es ja dazu.
Kann man dazu buchen.
Also du kannst auch einfach sagen, willst du nicht wissen. Also genau, man kann trotzdem mehr, aber es ist ja schon einfach gängig so, damit wir noch früher sozusagen, wo wir wieder bei unseren Konfetti und so weiter sind. Und das nervt mich einfach so ein bisschen, weil ich denke immer so, oh mein, ich meine, ist das jetzt so relevant, dass man das jetzt schon da, also das weiß ich nicht.
Ja, anscheinend
also,
schon.
Also weißt du,
ich glaube aber auch, keiner macht einen Nipptest nur wegen des. Also die 3 Wochen wartet man dann noch und guckt auf den Ultraschall, oder?
Hallo?
Ist das so? Echt?
Ja, also
aber,
klar.
Aber ist es halt, mit was für einer Konsequenz?
Naja, also, es ist einfach so, weißt du, es ist eine Blutentnahme. Es ist so, wie als wenn du ein kleines Blutbild abnimmst. Also so, und es ist ja nicht so. Und es wird ja auch viel zu wenig darüber geredet und was man damit macht. Und dieses Kreuzeln, ob es jetzt was von Geschlecht ist, ist super relevant. Und ich denke mir halt immer so, mein Gott, ey. Also
ja, ich glaube nur nicht, dass das der Ausgangspunkt ist, machen wir einen Nipptest, ja oder nein. Dass man eigentlich nur wissen will, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Also ja, du bist, also ja, kann sein, vielleicht bin ich da blau.
Das ist ja schon total relevant bei der Nackenfaltenmessung, dass einige mir dann immer erzählen, ja, aber der andere Feindiagnostiker, der hat mir das bei der Schwangerschaft gleich da sofort gesagt.
Ach, dass die Leute es gar nicht abwarten können, ob genau, man jetzt ja schon in der 11. Woche
genau,
irgendwie
genau.
mal sagen
Genau, genau. Und das
ist
einfach rechtlich überhaupt nicht, weil 14. Woche ist ja sozusagen die Grenze, dass man das dann halt.
Ja, warum? Ne? Um eben Schwangerschaftsabbrüche zu schützen, aus dem einen Grund, weil das Kind das in Anführungsstrichen falsche Geschlecht hat. Ist auch nochmal ein Thema für sich, ne? Will ich jetzt hier auch gar nicht irgendwie aufmachen, das Ding. Aber ich finde, das ist sowieso in letzter Zeit, ich habe gerade, weil ich im Urlaub noch eine alte Zeitung bei mir im Auto gefunden habe, also gar nicht im Urlaub, sondern in meinem Schreib-off. Und da habe ich von Harald Martenstein im Zeitmagazin was darüber gelesen, die Geschlechtsdings. Er schrieb, er hatte sich da wohl irgendwie so ein bisschen umgetan und informiert, dass es total schrecklich heutzutage sei, für Frauen Jungs zu kriegen. Und wie in Schwangerschaftsforen darüber gesprochen wurde.
Warum?
Naja, also dass es so ist, wissen wir ja beide. Also das ist heutzutage, oh Gott sei Dank, es ist ein Mädchen, ist die häufigere Variante als Gott sei Dank ist ein Junge. Das hat sich in den letzten 200 Jahren irgendwie geändert. Früher war es mit Stammhalter, ne? Aber heute gelten Mädchen als sozial kompetenter, die sind nicht so wild. Das ist alles hier nicht meine Meinung, was ich irgendwie sage.
Ja,
du hast vor allen Dingen Jungs und Mädchen und so, ne? Das ist ja so. Aber ich wollte jetzt einfach, weil du dieses Geschlechterthema so, er zitierte da auf seine typische Old White Man Art, dann natürlich auch aus den Foren, dass Frauen schrieben, sie seien total traumatisiert, als sie erfahren hätten, dass es ein Junge sei und so. Ich wollte damit nur sagen, egal ist es tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger natürlich schon auch Vorlieben haben und auch haben dürfen.
Ja, klar, ich habe mir auch als letztes einen Jungen gewünscht, weil ich dann beides zwei und zwei ausgleichen wollte.
Also wie auch immer eure Wünsche, eure heimlichen oder nicht heimlichen da gelagert sind, ich wollte damit nur sagen, dass es einem ja jetzt auch nicht egal sein muss und dass es schon ja auch Gründe gibt zu sagen, ich will das wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist oder sowas. Du hast dich jedes Mal überraschen lassen, ne? Du wusstest es nicht. Ne?
Aber das liegt auch einfach gerade daran, man sieht ja so viel Und ich finde das alles ganz toll, wie Medizin sich entwickelt. Und es ist ja auch toll, dass man auch Babys ja auch, ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Kind, was einen offenen Rücken hatte. Und es wurde einfach im Bauch operiert und das wurde geboren und dem Kind geht's gut. Ich meine, das war ja auch ein Riesenthema für die Eltern. Deshalb, ich bin ja kein Gegner gegen Medizin, aber dieses ständige alles zu kontrollieren und zu gucken, und das ist irgendwie so, das ist nicht meins. Und ich finde gerade so, für mich persönlich war es so schön, weil es mich einfach immer genervt hat, wenn Leute immer fragen, also ich frage ja auch, also ich habe da auch ein anderes Gespür für, weil es mein Beruf ist, aber so immer so, so ist ein Junge oder ein Mädchen, das ist für mich auch so eine Frage, wie schläfst du durch oder schläfst nicht durch. Und ich habe mich einfach auf mein Baby gefreut und ich fand diesen Moment einfach selber zu gucken, als ich das Kind bekommen habe, erstmal war es in dem Moment gar nicht relevant, weil da kam einfach ein Kind auf die Welt und man hat gar nicht so geguckt, außer dass ich es meist gemerkt habe, weil ich das Kind so hochgenommen habe und dann fasst man zwischen die Beine und entweder hat man da einen Hosensack oder halt nicht. Ich habe jetzt wieder mehr so die Bewegung, dass ich auch Paare habe, die sich auch bewusst, weil sie einfach nicht so dieses so gendern und einfach sich diesen Moment für sich einfach auch so genießen wollen. Und vielleicht wissen sie es, aber erzählen es halt auch nicht der ganzen Welt. Ne? Das ist genauso mit den Namen. Also ich würde jetzt vorher auch nicht mein ganzes Zimmer tapezieren. Aber letztendlich, das muss ja jeder wirklich für sich entscheiden. Aber ich versuche immer Paaren auch das zu zeigen, dass es auch ganz schön ist, so diesen kostbaren Moment für sich zu haben und einfach zu gucken. Also so. Ob man das jetzt so lange aushält. Ich denke mir halt so, ich hatte halt 2 Ultraschalluntersuchungen. Das ist so, wenn ich jetzt immer die Eistorte vor mir hätte, würde ich da schon immer auch was von essen. Wenn du nicht so viel Ultraschalluntersuchungen hast und mehr Hebammenbetreuung, dann hast du einfach auch nicht so oft die Möglichkeit, danach zu gucken.
Ich habe es einfach auch tatsächlich vergessen, dazu fragen. Ach ja, jetzt hätte ich ja mal fragen können oder mal. Also ne, der hat irgendwie immer drumherum geschallt sozusagen. Also ich finde, es suggeriert vor allen Dingen, also vieles, was wir da machen, ja auch so Machbarkeitsfantasien. Als würde man mit viel untersuchen und mit viel Diagnostik ein gesundes Kind zaubern. Hm. Aber das Kind ist ja schon da.
Ja.
Also so, als würde man jetzt nochmal gucken und nochmal gucken, nochmal gucken, um sozusagen es gesünder zu machen oder sowas. Und die Idee, die Medizin, die kann viel, die kann total viel. Und mir geht das genauso wie dir. Ich bin sehr froh, im 21. Jahrhundert Hebamme zu sein. Und auch die Vorzüge, die moderne Medizin, also auch gerade, was du gesagt hast, intrauterin operieren, ja, ein krass, Kind am offenen Rücken. Also man kann wirklich ein Kind in der Gebärmutter drin operieren. Dann geht man entweder nach Hamburg ins UKE. War die im UKE?
Nee, die waren in Göttingen.
Oder in Göttingen, ja, genau. Also es gibt echt nur 2, 3 Orte in Deutschland, wo man das überhaupt macht und so. Super fancy, natürlich wird keinem von euch begegnen. Das ist natürlich großartig, aber die Idee, also dass man irgendwie so, man muss nur häufig genug zum Arzt gehen und dann kriegt man auch ein gesundes Kind. So, das ist einfach total Quatsch. Die Medizin kann viel, aber die kann eben nicht Gott spielen. So, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie sind wir jetzt darauf gekommen?
Ich habe einfach nur dir gesagt, dass ich finde, dass diese Diagnostik manchmal, versuche ich immer so ein bisschen Bewusstsein dazu zu geben. Wir haben ja gedacht, dass man einfach sagt, man geht in eine Diagnostik, man muss da vorher aufgeklärt werden, was halt einfach rauskommen kann. Und es ist nicht nur, wenn man das ist ja ein Gentest, ja, das ist ja, sonst könnte ich das Blut ja auch abnehmen, sondern es ist wirklich, man muss diesen Test, also diesen NIP-Test sozusagen, in einer Praxis machen, die einfach für Humangenetik zugelassen sind, weil konnte ja jeder so einen Test abnehmen und dass man sich das bewusst macht, es geht ja. Und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es immer so die wichtigste Aussage auch von diesem Test ist, klar, Kind soll natürlich auch total gesund sein oder soll nicht sein, aber dass wir auch schon in dieser frühen Woche das Geschlecht bestimmen können. Ja. Und das finde ich, ist mir immer so manchmal so gerade so ein bisschen, wo ich denke so, oh, das sollte eigentlich nicht der Sinn dieser Untersuchung sein, wenn man sich dafür entscheidet. Das ist nett, dass es der Nebeneffekt ist, aber das ist gerade mir jetzt so in den letzten 2 Jahren so, wo das ja natürlich auch, weil vor 2 Jahren hat man noch nicht so viel, da kam ja dieser Produktname, ne? Also jetzt wird der NIP-Test gesagt, gibt es gar nicht mehr so wie diese Harmony und wie sie alle heißen. Da kam der ja auf und der war da ja schon noch super fancy und sehr, sehr teuer, dass das wirklich nur vereinzelt gemacht worden ist.
Ja, jetzt fast
jede. Und jetzt hat eigentlich jede Schwangere diesen Test und es wird nicht hinterfragt. Und das ist das, was mich an Feindiagnostik, ich finde sie super, dass sie da ist. Das ist einfach auch, dass wir so einen tollen Bluttest jetzt haben, wo man auch einige Dinge feststellen kann. Aber dass diese Hinterfragung und die macht man es jetzt oder so ist, dass das mir einfach zu wenig ist. Und das geht halt in dieser, weil wir einfach diese Medizin haben, wo keine Zeit ist, gar nicht mehr da ist. Und so wird es einfach es ist einfach wie so, ach, das nehmen wir jetzt auch noch
ja,
mit auf.
Ja, ich glaube, das ist einfach so, ne, was man kann, das will man auch, dass das bei einem selber gemacht wird. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen, also das meinte ich vorhin mit, grundsätzlich finde ich das ja gut mit Integration und Behinderten, aber ich nicht. Und deshalb nehme ich für mich, wenn es das gibt, diesen Test, wer bin ich denn doof, wenn ich darauf verzichte? So. Mhm. Also das ist auch, glaube ich, vor sich selber. Also es ist immer schwieriger, es zu rechtfertigen, diesen Test nicht zu machen und darauf zu verzichten. Und also das hat ja auch was mit Selbstbestimmung zu tun. Ne? Also das Argument derjenigen, die sagen, natürlich sollen das alle Frauen machen, soll doch jede Frau wissen dürfen und die kann sich doch selber entscheiden. Man kann ja auch, das ist ja auch häufig ein Argument, was aber eben in dem Fall tatsächlich nicht trifft, man kann ja immer noch entscheiden, dann das Kind dann trotzdem zu kriegen. Ja, machen die Leute nur nicht. In dem Moment, wo eine auffällige Diagnose ist, ist diese Entscheidung im Prinzip getroffen. So, sonst braucht man sie nicht machen.
Würde ich jetzt nicht ganz, klar ist die Mehrheit so, aber wenn die Frauen...
Ich möchte mich zumindest darauf einstellen. Das meinst du jetzt?
Nee, ich finde es immer so, sind die dann in einer guten Betreuung und haben die dann, also weil es ist ja auch, wenn du ein Kind mit einer Besonderheit erwartest, ist ja auch eigentlich cool, wenn du in dem richtigen Setting dann bist, ne?
Ja, natürlich.
Ne? Also ich meine, sagen
kind
wir jetzt mal...
schweren Herzfehler, ne? Aber das ist ja nicht NIP-Test. NIP-Test ist ja wirklich Chromosomanalyse. Ob ein Down-Baby kann sehr gerne zu Hause ja geboren werden. Das hat ja keine Konsequenz jetzt für den Geburtsort.
Das hat keine Konsequenz, aber was hatte ich denn mal vor einigen Jahren? Was war das denn? Ich finde es schon okay, wenn man sich dafür entscheidet. Ich finde nur immer ganz oft dann, das, was ich halt am Anfang gesagt habe, dass wenn dann eine Diagnose rauskommt, ja, dass dann immer alle gleich denken, sie haben ein Monster im Bauch und es ist kein Baby mehr, so. Und dann wird danach gleich davon ausgegeben, okay, das ist jetzt entspricht nicht der Norm. Hier haben sie einen Termin, da können wir sozusagen Klinik, Fetozid, also ne, einfach über einen Abbruch nachschwingen, in einer höheren Schwangerschaftswoche. Und da fehlt es mir oft einfach so, die anderen Möglichkeiten zu zeigen, zu sagen, hey, das ist jetzt da, wir haben diese Besonderheit, diese Auffälligkeit, das und das sind die Möglichkeiten. Sie können sich, sagen wir jetzt mal, wir haben ein Kind, was sozusagen einfach nicht überlebensfähig ist, was rauskommt, ist nicht überlebensfähig. So. Dann warum kann man nicht auch den Schwangeren sagen, wir haben die Möglichkeit, die Schwangerschaft abzubrechen jetzt, aber wir haben auch die Möglichkeit, dieses Kind hat ja nur diese Zeit im Bauch, ja.
Und ihr habt diese Zeit mit eurem Kind.
Ihr habt die Zeit mit eurem Kind. Und das wird so vielen Frauen einfach gar nicht gezeigt, dass es diese Möglichkeit gibt, weil es ist einfach so, es entspricht nicht der Norm, also müssen wir jetzt hier handeln.
Also die Möglichkeit, das Baby im Bauch zu behalten, mit dem Wissen, es wird nicht leben können und es trotzdem
aber die Geburt wird dann stattfinden, genau, ja.
Bis das Baby entscheidet, ich komme jetzt auf die Welt und dann wird es möglicherweise nicht lebend geboren oder stirbt nach kurzer Zeit im Arm der Eltern. Es gibt einen ganz tollen Dokumentarfilm, Mein kleines Kind, den alle Hebammenkolleginnen natürlich kennen, der ist mittlerweile auch
uralt,
10, 15 Jahre. Die Diagnose bekommt, ein sehr schwer krankes Kind zu haben, die ist gleichzeitig Dokumentarfilmerin und die hat sozusagen ihren Weg begleitet. Mhm. Nur mal so kleines.
Ja, ich habe am ganzen Körper Gänsehaut, weil dieser Film, den habe ich natürlich auch, habe meine Ausbildung geguckt und so weiter. Aber wenn man selber dann mal wirklich auch Frauen betreut, dass man einfach sagt, so, hey, wir haben verschiedene Möglichkeiten und auch wenn man so Erfahrungsberichte von Frauen liest, die einfach, wie kann man sich in 48 Stunden entscheiden?
Ja, und dann wird das Kind letztlich im Klinikmüll entsorgt, um es mal so zu sagen. Ne?
Genau. So. Und die dann im Nachhinein gesagt haben, ich hätte gerne diese Möglichkeiten gehabt.
Ja.
Nochmal drüber nachzudenken, aber mir war halt alle haben gesagt, es muss so und so gemacht werden, es ist halt sowieso keine Überlebenschance. Und das fehlt mir einfach an dieser modernen Medizin oft, dass wir da wie in allen, das ist wieder so ähnlich, wie wir so oft in diesem Podcast schon gesprochen haben, es ist eigentlich alles so einfach. Wir brauchen dann einfach kompetente Menschen, die diesen Familien, diesen Frauen zur Seite stehen und einfach den individuellen Weg und der ist für uns alle so verschieden. Es ist auch total okay, wenn man sagt, nee, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich möchte gerne morgen diese Schwangerschaft beenden. Ich möchte es nicht. Aber das kann man ja nicht zu 100% sagen, sondern man muss einfach diese, und ich habe echt Tränen in den Augen, wenn ich das hier sage, aber dass ich mir auch wünschen würde, dass es einfach diese Möglichkeiten gibt und dass allen Frauen das auch gezeigt wird, weil dann kann man auch viel besser damit umgehen, ne? Und wir reden jetzt gerade über die Extremfälle, Kinder, die nicht lebensfähig sind. Wollen wir jetzt mal, fangen wir mal an mit einem Herzfehler, der einfach operativ auf jeden Fall machbar ist, dass das Kind eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit hat, aber es muss einfach in die Top-Ärzte gelangen, genau, die einfach ein Baby direkt nach der Geburt.
Genau, muss ins Herzzentrum, da wo es hingehört, genau, wo gleich ein Fachstab.
Und wenn es dann in der Uckermark irgendwo in Eberswalde geboren wird und das Kind geht dann, ne, also wenn wir jetzt mal so, und man das vorher nicht weiß, ist einfach scheiße, man hätte diesem Kind einfach schon unnötig, man hätte ihm einfach einen besseren Start ermöglichen können. Das ist es ja auch. Also deshalb, Feindiagnostik ist ein Segen, dass wir sie haben, aber manchmal halt auch ein Fluch. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieses Thema nicht einfach so, das ist jetzt irgendeine Untersuchung, sondern dass man sich genau, wirklich
ist jetzt nächstes Mal dran und das machen wir dann so, sondern mit Leben und mit Inhalt und mit konkreten Themen befüllt wird und mit euch besprochen wird und so, dass ihr mitgenommen werdet.
Entschuldigung, ich bin gerade so.
Nein, das ist total wichtig. Das ist genau so.
Weil es ist keine leichte Entscheidung. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich mich entscheiden würde, wenn man nicht in der Situation ist. Aber ich habe einfach immer so im Laufe der Arbeit gesehen, wenn man Frauen begleitet, dass es so wichtig ist, dass sie einfach Entscheidungen nicht innerhalb von, wenn man in diesem Schock ist, ne? Das ist ja einfach, man steht ja unter Schock. Und da kann man einfach nicht eine klare Entscheidung treffen. Da muss man erstmal kurz durchatmen und sich auch vielleicht eine zweite Meinung holen und so. Ich finde zweite Meinung so generell, ich habe das gerade wieder aktuell gehabt mit dem Kaiserschnitt. Ich habe auch einfach gesagt, der eine hat ganz klar gesagt, Kaiserschnitt, der andere nicht. Und ich finde es so wichtig, weil vielleicht hast du nur diese eine Chance, diese eine Schwangerschaft und so. Da möchte ich einfach zwei Meinungen hören.
Oder Beckenentlage oder Zwillinge, dürfen die vaginal geboren werden oder nicht oder so, wo dann häufig auch, also es gibt so viele Situationen in der Medizin und in der Geburtshilfe sowieso, wo wir uns das nicht mehr leisten, obwohl wir es könnten, individuell eine Lösung zu finden und das mit den Leuten zu besprechen. Weil die eine ist ja total glücklich, dass sie sagt, oh Gott sei Dank hat das Kind eine Beckenentlage, dann darf ich ja jetzt einen Kaiserschnitt haben, wollte ich sowieso viel lieber. So, naja. Und die andere sagt, was, aber ich kann mir alles andere überhaupt nicht vorstellen, darf dieses Baby in Beckenentlage nicht vaginal geboren werden. So, das ist ja auch total, und das ist eben individuelle Medizin und wir können das und wir wissen, wie es geht. Und die brauchen wir und ja, here we go again.
Here we go again. Aber das mal, also bei diesem Thema, also es macht mich so, du merkst gerade, ich bin total emotional, aber es finde ich so schlimm, wie das einfach oft gehandhabt wird. Und wenn ich dann auch in der Klinik bin und dann sind Frauen da, das wird einfach so, das ist einfach so, das darf einfach nicht Alltag sein und normal sein, sondern es muss einfach so was ganz besonders behandeln. Ja. Oder wenn man auch so Erfahrungsberichte, ich meine, liest man ja immer so, aber ich habe mir war dieser Erfahrungsbericht, habe ich mal irgendwann gelesen von einer Frau, die einfach gesagt hat, boah, ich bin so überrumpelt worden. Und zwar eine Feindiagnostik, wo eine Trisomie 21 rausgekommen ist. Und sie hat dieses Kind gehen lassen. Und im Nachhinein hat sie sich so geärgert, weil sie einfach im Schock gehandelt hat. Und deshalb denke ich, ist es so wichtig, dass man da wirklich der Sache auch mal kurz Raum geht. Ja. Und da müssen halt einfach sofort Fachpersonen rangezogen werden, die das wirklich auch, die dafür ausgebildet sind. Und das kann auch nicht einfach, das kann auch nicht mal einfach so ein Feindiagnostiker machen, der nicht noch eine, vielleicht noch eine wirklich eine Zusatzausbildung dazu hat. Und das ist mir so wichtig und deshalb da heute noch, dass wir dieser Folge auch nochmal wirklich eine ganze Folge widmen und das nicht im Nebensatz hier so aufmachen. Es ist nicht nur eine einfache Untersuchung und
Ja, und eben zu so einem frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft, weil man ja auch gerne natürlich solche Diagnosen, also wenn es ganz konkret darum geht, die Schwangerschaft abzubrechen, dann ist es ja so, dass man je früher das macht, umso weniger ist es in Anführungsstrichen eine richtige Geburt mit allen Konsequenzen. So, also deshalb NIPT-Test eben im Sinne von, man kann den schon sehr früh machen, um dann sozusagen vor der 12. Woche eine Schwangerschaft eben abzubrechen, wie man eine Schwangerschaft auch abbricht, wenn das Kind gesund ist, wenn man sich gegen eine Schwangerschaft entscheidet. Ne, ab der 12., 13., 14. Woche.
Ja, aber ist das Ergebnis hast, also ist
Natürlich. Also der NIPT-Test alleine, weil er eben natürlich auch nicht hundertprozentig sicher ist, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Im Gegensatz zur Amniozentese, also einer Fruchtwasseruntersuchung, wo man wirklich sicher kindliche Zellen gewinnt, gibt es manchmal so Mosaiksituationen und andere fancy Sachen, die jetzt hier nicht zur Sache tun, im mütterlichen Blut, dass man sich da vertut. Also zu 0, irgendwas Prozent oder sowas ist diese Diagnose dann auch falsch. Das heißt, dass alleine ein NIPT-Test nicht ausreicht, um zu sagen, oh, wir beenden jetzt eine Schwangerschaft, das ist eine Trisomie 21, sondern man macht in der Folge dann immer noch eine Sicherung der Diagnose, dann meistens mit einer Chorionzotten-Biopsie. Oder später dann eben mit einer Amniozentese. Also sprich, wenn man einen, aber so ist es ja auch in der Ultraschalldiagnostik, ne? Es ist sozusagen eine Kaskade. Also wenn man einen auffälligen Befund hat, macht man das nächstmögliche. Und das ist dann meistens eine Invasivstufe weiter sozusagen. Und dann ist das auch so ein, natürlich so ein Hamsterrad, in dem man sich dann wiederfindet, dass man dann von Arzt zu Arzt tingelt und erstmal aber unter Schock steht. Genau.
Also wenn, das ist die frühe. Genau. Jetzt bei der frühen Diagnostik.
Das ist jetzt sozusagen die das, erste was wir uns jetzt alles um die Ohren gehauen haben. Das ist alles das, was in den, ne, im ersten Trimester vor der 12. Woche auf euch wartet, wenn ihr es wollt. Und neben allem, also weil wir eben gesagt haben, hat ja auch was mit eigener Entscheidung treffen und mit My Body, My Choice und My Baby, My Choice von mir aus auch in dieser Weise zu tun. Ihr habt aber auch nicht nur ein Recht auf Wissen, sondern ihr habt auch ein Recht auf Nichtwissen. So, und diese Entscheidung, die liegt dann eben bei euch. Und wenn das erste Trimester vorbei ist, dann ist der nächste Part sozusagen, dann kommt erstmal eine Lücke und eine Pause, kurz durchschnaufen.
Ja, kurz mal atmen. Nicht so viele Entscheidungen.
Kommt dann der Second Trimester Scan, so wie er heute gerne genannt wird. Der bezieht sich dann eben in Anführungsstrichen nur auf einen ausführlichen Ultraschall. Den macht man zwischen der 20. und 24. Woche. Und da kann man eben das Baby gut sehen und es in allen
Die meisten, also es ist immer so angegeben, so 19. bis 22. Woche, aber die meisten Feindiagnostiker wollen auch eher immer lieber so 21., 22. Woche.
Genau, also, weil man da noch mehr sieht, noch mehr sehen kann. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, auch je nachdem, wann ihr eure Überweisungen kriegt und was ihr natürlich auch für ein Risikoprofil habt. Ne? Also da kommt es, anders als bei der Nackenfaltenmessung, nicht so sehr drauf an, ob es jetzt eine Woche früher ist oder später, aber eher ein bisschen später dann in dem Fall, weil man dann einfach mehr sehen kann. Genau. Und da guckt man das Kind eben, also ne, da kann man tatsächlich das Gehirn in seinen beiden Gehirnhälften sehen. Da kann man, macht man den sogenannten Vierkammerblick im Herzen, dass man auch guckt, wie da die Anschlüsse, sage ich mal, mit dem Aortenbogen und so, wie das alles angelegt ist, ob das Blut über den Kreislauf da so transportiert wird, wie sich das gehört. Dann kann man die ableitenden Harnwege sehen, also die Nieren und die Harnblase.
Krass, was man einfach alles sehen kann.
Ist super krass. Ne? Also man kann
das ja auch immer sehen, krasser,
dass das,
ne,
Kind eine gefüllte Harnblase hat. Na klar, diese ganzen Nierentubuli, die man da jetzt irgendwie noch da aus...
Und ins Gehirn und ins Herz und so, ja, wo du denkst, so, okay, die klappen.
Genau, die ganzen Ventrikel im Gehirn und so. Es ist schon echt super, super, super crazy. Und man guckt sich einfach alles genau an und im besten Fall, also man zählt auch tatsächlich die Finger. Das ist eine der häufigsten Besonderheiten, die Babys mitbringen bei der Geburt. Also wenn man jetzt mal im Sinne von Fehlbildung, sind immer so alles so komische Wörter, dann ist ein sechster Finger oder ein sechster Zeh tatsächlich gar nicht so selten. Also das hatte ich tatsächlich schon ein paar Mal. Ja. Und einmal, das habe ich glaube ich auch in einem Podcast schon mal erzählt, war ich diejenige, da war die Frau schon wieder zu Hause, da hatte das Kind eine U1 und eine U2 schon in der Klinik. Und da habe ich irgendwie gedacht, Moment mal, die Hand, irgendwas ist da nicht richtig. Irgendwas sieht da komisch aus. Und dann war ein sechster Finger dran. Und auch die Eltern hatten das noch nicht gesehen. Und das war wirklich verrückt. Das ist schon sehr lange her, irgendwie 15 Jahre oder sowas. Aber da habe ich irgendwie am fünften Lebenstag oder sowas, habe ich dann den sechsten Finger diagnostiziert. Das ist ja dann mehr so eine originelle Sache, so, ne?
Kann aber manchmal auch was mit einhergehen.
Ja,
ne?
Na klar. Also das ist, wenn man das in der Schwangerschaft sieht schon, und heutzutage sieht man das eben in der Schwangerschaft und guckt da auch hin. Also bei dem Second Trimester Scan guckt man genau darauf. 5 Finger und 5 Zehen. Wenn ein Kind einen sechsten Finger hat, dann geht das zum Beispiel auch mit einem Höhenrisiko einher, chromosomaler Dinge auch, aber auch Nierenfehlbildungen, die sind häufig miteinander verbunden. Warum auch immer. Also man guckt dann einfach genauer. Genau, all diese Dinge kann man sehen oder guckt man nach in der zweiten Feindiagnostik im zweiten Trimester. Was haben wir da noch? Irgendwas noch vergessen?
Ich glaube, du hast jetzt eigentlich alles schon gesagt. Also wir sind, wenn wir jetzt aber von oben, wir haben das Gehirn, also bei der Feindiagnostik, die zweite Organschale, hast du, glaube ich, eigentlich alles gesagt, was wir wissen. Also wir haben Gehirn, Lunge, Magen, Darm. Also wirklich, das Kind wird einmal von oben bis nach unten auf den Kopf gestellt. Und auch nochmal wichtig ist die Plazenta und Fruchtblase.
Genau, stimmt.
Genau.
Nabelschnur. Der Nabelschnur. Insertio
Velamentosa.
Genau. Also Insertio Velamentosa, das hat Sissi mir kurz mal einmal gedroppt. Das ist so eine, ne, wenn die Nabelschnur eben nicht mitten auf der Plazenta endet und sich da verzweigt, sondern wenn die sich schon vorher anfängt zu verzweigen, sodass die so richtig dicke Gefäße Gefäße innerhalb der Eihäute verlaufen. Das ist eine Besonderheit, auch nicht so super selten. Also das haben wir alle, also wir Hebammen alle schon.
Genau, ist dann einfach nur.
Ne, ist nur, also auch mit bestimmten Themen behaftet, die wir jetzt nicht näher beleuchten wollen. Also auch darauf guckt man, weil wenn man das weiß, dann weiß man es halt, hat auch null Konsequenz, außer dass man es weiß. Ne?
Aber seht ihr bei mir?
Fruchtwasser und Plazenta, genau. Also Fruchtwasser und Plazenta guckt man sich dann schon an, zum Beispiel darauf, aber auch arbeitet die Plazenta gut. Also man dopplert auch nochmal kurz die Gefäße. Also Dopplern ist ja nochmal so eine Sonderform von Ultraschall, wo man sozusagen die Flussgeschwindigkeit oder die Widerstände in den Gefäßen irgendwie messen kann. Das ist dann so dieses, solche Geräusche macht
das dann. Gemacht, ja.
Und dann ist es so blau und rot, also weil man so Wechselfluss und so, ach sowas alles dann irgendwie sehen kann, alles irgendwie fancy. Also da guckt man im Prinzip, ist die Plazenta gut durchblutet und eure Uteringefäße, also eure Arterien, die die Gebärmutter und damit auch die Plazenta versorgen, sind da alle Ströme und alle Widerstände so, wie sie sein sollen. Also nehmt es mal so, dass man danach guckt. Genau, und ich glaube, das ist es so. Achso, das Gesicht guckt man sich auch noch an. Das ist vielleicht auch noch,
klar,
weil das auch gar nicht so selten ist. So eine Lippen- oder Gaumenspalte, so, das kann man auch sehen. Also, so, also die Fotos sozusagen, die man macht, auch gerade so mit 3D-Ultraschall, wobei ich finde die ja immer ein bisschen spooky. Ne?
Ja.
Aber da kann man eben auch tatsächlich sich das Gesicht angucken, weil es da manchmal auch so Besonderheiten gibt, die man erkennen kann. Das kann man natürlich super operieren. Da sieht man kurze Zeit später überhaupt nichts mehr von. Das ist alles dann auch gut therapierbar. Da geht es auch nicht nur um sozusagen kosmetische Sachen, sondern auch darum, dass das Kind natürlich gut saugen kann. Dazu braucht es einen guten Vakuumabschluss auch im Gaumen und in der Lippe, damit es gut am Busen oder an der Flasche trinkt.
Werbung.
Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen. Denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst. Und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist er so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen, sowas lieben wir ja auch, das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das, genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen, und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Kann.
Ja, so hat man einmal komplett das Baby da von oben nach unten. Und das ist eigentlich auch so die Untersuchung, die, was ich gesagt habe, die auch nochmal da so relevant ist. Wenn man jetzt zum Beispiel wirklich auch eine Lippenkiefer-Gaumenspalte, kann man natürlich auch eine Hausgeburt machen. Aber es ist natürlich immer Nahrungsaufnahme, ne? Die können dann einfach nicht gut trinken. Und wenn man das weiß, dann, dass man da vorher schon einfach die Spezialisten, was es an Stillberaterinnen gibt, die Kinder mit Lippenkiefer-Gaumenspalte betreut haben.
Spezielle Sauger und Flaschen.
Genau, Operateure, die einfach ja, da, ne? Ja, also es ist einfach, wenn man solche Sachen hat, die natürlich jetzt nicht irgendwie oder wie gesagt, wenn das Herz, wenn es da irgendwas auffällig ist, oder Nieren ist auch mal so Harnleiter, solche Sachen, wenn man da einfach weiß, dass man da schon mal kurz vorher, dass man einfach guckt, so, das ist eine Klinik, die darauf spezialisiert ist, ist natürlich einfach gut, sich dann da schon mal mit auseinanderzusetzen, gerade wenn man vielleicht nicht in einer großen Stadt wohnt, wo einfach alles vor Ort ist, ne? Das ist ja auch nochmal was anderes, ne? Also
Und es geht uns hier jetzt auch nicht darum, alle fancy Sachen aufzuziehen, was es noch alles so gibt oder so, sondern das sind so wirklich, ne, weil es gibt natürlich super viel und es gibt vor allen Dingen super viele, super seltene Sachen, mit denen ihr euch überhaupt nicht beschäftigen müsst, weil sie so selten sind. Aber dass man sich sozusagen so einen Gesamtblick verschafft und einmal das Kind anguckt. Und weil wir eben den Doppler angesprochen haben und die Funktion der Plazenta, das ist dann auch was euch so im zweiten, meistens aber eher letzten Schwangerschaftsdrittel noch mal näher beschäftigt, wenn zum Beispiel das Baby nicht so gut wächst oder wenn ihr eine Präeklampsie entwickelt. Das ist das, was früher Gestose oder noch früher Schwangerschaftsvergiftung heißt. Weil es da auch darum geht, dass die Plazenta häufig in ihrer Anlage schon nicht optimal funktioniert. Und das zeigt sich dann oft erst so am Ende der Schwangerschaft, dass das Baby nicht mehr so gut versorgt wird oder die Frau aus diesem Grund einen Bluthochdruck entwickelt und so. Das sind auch alles Indikationen, die eben ein bisschen spezieller sind, wo es einem nochmal begegnen könnte, dass eure Frauenärztin bei der regulären Vorsorge dann, das ist jetzt kein spezielles Trimester-Scan mehr oder so, sondern im Verlauf manchmal schon auch nochmal doppelt am Ende der Schwangerschaft, um zu gucken, ist das Kind weiterhin und immer noch gut versorgt. Also die Versorgungssituation, die kann man, wenn man einen begründeten Verdacht hat oder ein Hintergrundrisiko, kann man sich dann auch immer nochmal spezieller angucken, wenn es eine Indikation gibt.
Aber wenn wir, ich finde es auch immer für uns so als Hebammen nochmal so, wenn wir das hier wirklich nochmal alles so zusammenfassen und so, krass, wie viel Entscheidung einfach in den ersten Wochen, 15 Wochen ist, ne, wo man so viel, obwohl es einem da ja meistens noch nicht so gut geht, ich finde es krass.
Und obwohl man, wie gesagt, in diesem Schwangersein ja noch gar nicht angekommen ist.
Man ist gar nicht angekommen, einem geht es schlecht.
Ja, ja.
Und man muss diese ganzen, also es ist echt so.
Man hat auch noch gar keine richtige Beziehung zum Baby oder nur so eine ganz diffuse so.
Also das ist mir heute nochmal so bewusst geworden, so wie viel Verantwortung, obwohl man noch gar nicht weiß, was Verantwortung eigentlich auch so heißt für so ein Wesen, man da hat und diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Also es ist wirklich, wenn man das jetzt auf so einer Zeitleiste sieht, ne, weil wenn wir auch die Staffeln jetzt gerade so planen, was also in den ersten Wochen, wo es dann nachher dann einfach auch mal um die etwas schöneren Themen geht, ne, aber am Anfang wirklich gleich so, man wird gleich so, man hat den Test und man wird gleich so in dieses so, okay, jetzt kommt Verantwortung, Entscheidung treffen.
Diesen krassen Themen, so, ne? Also darf das Baby leben oder nicht, so, ne?
Ja.
Tod, Krankheit, also diese großen Lebensthemen, die auch so, also da gucken wir auch immer so gerne weg, so, also dann, damit haben wir ja nicht alltäglich zu tun und plötzlich erwischt es uns voll mitten in unserem Leben und in unserer Lebensrealität und in dem, was wir Zukunft nennen und so. Und dann, das ist schon auch ganz schön hardcore. Also es ist überhaupt keine Frage, dass ihr da ganz schön ins Schlittern geratet und dass man da manche Nacht auch wach liegt und nachts um drei da Gedanken wälzt, wie so, Gott, hoffentlich ist wirklich alles gut. Und wie soll man das aushalten als Mensch? Für einige Sachen sind wir Menschen
einfach
zu klein.
Und wenn es nicht ist, wie kriege ich Hilfe?
Ja.
Wo kann ich da weitermachen?
Ja, und wer berät mich auch? Wer coacht mich da durch? So, ne? Und da kommen wir Hebammen wieder ins Spiel.
Ja. Also, ihr Lieben, taffe Folge heute.
Taffe Folge heute, ja.
Danke, dass ihr, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, hat mich auch sehr, uns beide hier wirklich sehr berührt. Aber war uns ein wichtiges Thema, da nochmal reinzugehen, weil es sind immer so Sachen, die wir genau dafür auch diese Staffel nochmal nutzen wollten, um diese Themen nochmal so ein bisschen auch intensiver zu besprechen, was man am Anfang da so ein bisschen so reingehauen hat und denen auch nochmal Raum zu gehen, weil es einfach so wichtig ist. Und danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über 5 Sterne.
Über 5 Sterne, über hier so Glocke aktivieren. Ja.
Das hilft uns sehr in unserer Arbeit. Also von daher machen wir auch mal am Ende immer nochmal der Folge auch nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Aber erstmal von Herzen vielen Dank und wir hoffen, euch geht's gut und freuen uns auf nächste Woche im Hebammensalon wieder mit euch gemeinsam.
Genau. Tschüss, Karin. Macht's gut. Tschüss, Sissi und tschüss, ihr Lieben.
Der Hebammensalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Collett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung: Theresa Sawatzki.